Hi, hier ist Beatrice Achterberg. Bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge von Machtspiel, wollte ich euch einladen und zwar zu einer Live-Aufzeichnung von Machtspiel. Am 13. Juli kommen wir nämlich live nach Essen. Mein Gast dann ist Serap Güler, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Mit ihr werde ich über die Frage sprechen, ob sich diese Regierung noch einmal zusammenrauft, wie für sie das perfekte Stadtbild in Deutschland aussieht und ob die anstehenden Landtagswahlen das Potenzial haben, die Republik zu erschüttern. Wenn ihr dabei sein wollt, 3x2 Karten haben wir für euch reserviert. Schreibt einfach eine Mail an machtspiel@nzz.ch. Wir melden uns dann mit den Details bei euch. Ich freue mich, euch zu sehen und jetzt geht's los.
So wie es aktuell läuft, verlieren wir dieses Land, weil man quasi Recht und Gesetz kaum noch richtig durchsetzen kann. Hier können schwerste Straftaten begangen werden und die Täter müssen erstaunlich wenig Konsequenzen fürchten. Weil jemand, der Sanktionen in einem bestimmten Milieu durchsetzen möchte, der hat dann am Ende einen Clan an der Backe. Ich befürchte einfach, dass wir da einfach langsam an ein Limit kommen von dem, was noch ertragbar ist. Gleichzeitig muss man aber Probleme benennen, um auch Lösungen anbieten zu können, weil sonst tappt man ja im Dunkeln.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Wir verlieren dieses Land. Diesen Satz sagt kein Politiker, sondern ein Polizist, der seit Jahren auf Streife erlebt, wie sich sein Beruf verändert und wie staatliche Autorität an Grenzen stößt. Für ihr Buch hat die Journalistin Lief von Bötticher mit Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland gesprochen, mit Streifenbeamten, Ermittlern und Einsatzkräften. Sie berichten von eskalierenden Einsätzen, Angriffen auf Einsatzkräfte und Clankriminalität und dem Eindruck, jeden Tag zu erleben, wie der Rechtsstaat an Durchsetzungskraft verliert. Oft spielt das Thema Migration eine Rolle. Wie erleben Polizistinnen und Polizisten ihren Alltag? Hat Deutschland ein Kriminalitätsproblem? Oder ein Problem, offen über Kriminalität zu diskutieren? Darüber spreche ich heute mit der Investigativjournalistin und Autorin Lief von Bötticher. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir verlieren dieses Land. Das ist ein sehr starker Satz. So heißt Ihr Buch, das gerade erschienen ist. So lautet aber auch der Satz, den Ihnen mal ein Polizist gesagt hat. In welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Wie ist das gemeint?
Also das ist ein Polizist, den ich in meinem Umfeld habe und mit dem ich mich auch schon öfters ausgetauscht habe, einfach über seinen Einsatzalltag, weil in meinem Beruf, also ich bin Fernsehjournalistin und ich habe für mich den Schwerpunkt Migration, innere Sicherheit gefunden und da sind natürlich die Erfahrungsberichte von Beamtinnen und Beamten essentiell, um einfach so ein Stimmungsbild auch zu bekommen. Und er hatte das damals erzählt, als es darum ging, wie er im Alltag seine Durchsetzungsfähigkeit im Beruf erlebt, also wie gut er das Recht noch auf der Straße durchsetzen kann. Und er hat gesagt, so wie es aktuell läuft, verlieren wir dieses Land, weil man quasi Recht und Gesetz kaum noch richtig durchsetzen kann. Das ist ein Berliner Beamter, das sage ich immer dazu, weil in Berlin sind ja die Gegebenheiten einfach deutlich schlechter als in anderen Orten in Deutschland. Aber ich habe Aussagen in diese Richtung dann im Laufe dieser Recherche, die ja fast 3 Jahre gedauert hat, immer wieder gehört, in unterschiedlicher Ausprägung. Also mal hat jemand gesagt, dieses Land ist am Ende oder wir haben dieses Land schon verloren. Und mir ist es einfach hängen geblieben, dass da Menschen an der Front unseres Rechtsstaats stehen, die eigentlich das Gefühl haben, ihre Arbeit ist in Teilen, ich will jetzt nicht sagen nutzlos, aber zumindest so, dass man das Gefühl hat, dass es nicht so viel bringt.
Ja, das ist ja ein schreckliches Gefühl, gerade wenn man den Rechtsstaat verteidigt. Würden Sie sagen, das ist das Gefühl, die sich die viele oder die Mehrheit der Polizeibeamten und Beamtinnen haben? Oder sind es die, die wirklich an der Front sind, die in den sehr gewalttätigen Bundesländern leben oder an den Hauptbahnhöfen arbeiten müssen? Ist es eine Mehrheit oder sind das vereinzelte Stimmen?
Also für die Recherche des Buchs war mir eine Sache wichtig, nämlich, dass ich den Anspruch habe an mich und an diese Recherche, ein möglichst umfassendes Bild abzugeben. Das bedeutet, dass dann nicht nur ein Beamter aus einem Bundesland zu Wort kommt, sondern dass ich wirklich in allen Bundesländern über verschiedene Hierarchieebenen hinweg und sowohl bei Landes- als auch bei Bundespolizei Beamtinnen und Beamte habe, die ihre Realität schildern. Und aus dem, was sich dann an Schnittmengen bildet, habe ich das Buch gemacht. Also was Polizistinnen und Polizisten im Alltag erleben. Also wenn da jetzt einer besonders frustriert ist und sich einfach nur mal, ich sag mal, auskotzen möchte, ja, dann ist das sicherlich nicht repräsentativ für alle. Aber wenn es bestimmte Themenfelder gibt, wie zum Beispiel, dass es vermehrt jugendliche Straftäter gibt, dass eine Verrohung stattgefunden hat, dass es einen starken Anstieg bei Messergewalt gibt und das erzählen ihnen Menschen aus allen Bundesländern in gleichen Maßen, dann ist es aus meiner Sicht so, dass man sagen kann, das betrifft viele, einen Großteil vielleicht. Und deshalb habe ich gesagt, darüber schreibe ich ein Buch.
Es gibt noch einen wirklich furchterregenden Satz. Sie zitieren einen hochrangigen Polizeibeamten. Zitat: Deutschland ist zum Rauben und Vergewaltigen freigegeben. Und ein anderer Beamter sagt, also auch ein schlimmer Satz: Deutschland wird als Beutegesellschaft betrachtet. Stimmen Sie diesen Sätzen zu oder war das eine Übertreibung an der Stelle oder eine Überspitzung?
Bei diesen beiden Sätzen handelt es sich um zwei unterschiedliche Themenfelder. Ich würde mal anfangen mit dem ursprünglichen, mit dem ersten. Der Beamte, der gesagt hat, dass Deutschland zum Plündern und Vergewaltigen freigegeben ist, das ist jemand, der rund um die Kölner Silvesternacht in Führungsfunktion im Einsatz war, als rund um den Hauptbahnhof in Köln eine Vielzahl Frauen und Mädchen angegangen wurde, sexuell belästigt wurde, sexuell vergewaltigt wurde und es doch dann in den Tagen danach ein Schweigen in der Politik und auch in den Medien gab, weil man einfach Schwierigkeiten hatte, die Tätergruppen zu benennen. Also in dieser Zeit ist der Begriff NAFRI entstanden, kurz für nordafrikanischer Intensivstraftäter, und das waren auch vornehmlich diejenigen, die dort als Tatverdächtige ausgemacht wurden. Und dieses Geschehen vor Ort hat sich kaum in der Berichterstattung wiedergefunden. Und auf Grundlage dessen, dass da eine Einsatzlage entstanden ist, die außergewöhnlich war, die es so in Deutschland zuvor noch nicht in diesem Ausmaß gegeben hat, dem Schweigen in Politik und Medien, hat dieser Beamte damals gesagt, Deutschland ist zum Plündern und Vergewaltigen freigegeben. Aber nicht, weil er sagt, das ist fürs ganze Land gültig, sondern weil er damit ausdrücken möchte, hier können schwerste Straftaten begangen werden und die Täter müssen erstaunlich wenig Konsequenzen fürchten.
Und es wurden ja bei über, wenn ich kurz unterbrechen darf, es gab, glaube ich, über 1200 Anzeigen von natürlich Frauen und Mädchen, die da Gewalt erfahren haben oder die das angezeigt haben. Und es gab letztendlich nur um die 30 Verurteilungen.
Das ist unglaublich. Und ich war selber in dieser Zeit in Köln, ich hatte in der Zeit Dienst, ich habe mitbekommen, wie die Tochter eines Kollegen betroffen war, sie war eines dieser Mädchen. Und es ist unvorstellbar, wie wenig dabei tatsächlich strafrechtlich dann passiert ist, aber auch eben, dass man nicht gesagt hat, wir müssen jetzt mal über dieses Problem reden, weil da ist ein Mobilisierungspotenzial vorhanden. Das kann ja theoretisch jederzeit wieder passieren und es gab ja auch dann später nochmal Vorfälle ähnlicher Art, dass man sagt, da ist was ins Ungleichgewicht geraten. Und ich hatte mit dem Beamten sozusagen ein 10 Jahre danach Gespräch geführt. Also Anlass unseres Gesprächs war damals, ihn einschätzen zu lassen, was hat sich seitdem verändert. Und sein Resümee war, diesen Satz hat er damals gesagt. Und leider ist vieles von dem, was er befürchtet hat, auch einfach in den folgenden 10 Jahren passiert. Das ist das eine Zitat. Und das zweite Zitat
war, genau, das zweite, ich lese es noch mal vor. Deutschland wird als Beutegesellschaft betrachtet.
Genau, da geht es um den Missbrauch im Sozialstaat. Das ist ein Thema, das ist oft in den Medien, aber man macht sich, glaube ich, als Bürger gar nicht so eine Vorstellung davon, was da alles inbegriffen ist. Ja, also, dass jemand Leistungen bezieht, zu denen er nicht berechtigt ist, das ist ein Punkt, aber dahinter steckt richtig teilweise ein System, wie ja in unvorstellbaren Mengen Geld zweckentfremdet wird.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, ganz konkret zum Beispiel würde ich eine Recherche nehmen, die ich im Oktober vergangenen Jahres gemacht habe. Da geht es um das sogenannte Horrorhochhaus von Göttingen. Das ist ein Gebäudekomplex, der innerhalb von 2 Jahren Mietrückstände in Höhe von über 900.000 Euro angehäuft hat.
Wow.
Weil die Menschen, die dort wohnen, gegenüber dem Vermieter eine Abtretungserklärung unterschrieben haben. Das bedeutet, das Jobcenter sollte eigentlich das Geld direkt an den Vermieter überweisen für die Miete. Aber man kann schon im ersten Monat diese Abtretungserklärung wieder zurückziehen und bekommt das Geld aufs eigene Konto. Und ab dann wohnt man in der Wohnung und zahlt keine Miete und verschwindet dann vielleicht nach 1-2 Jahren.
Das Geld kommt vom Amt.
Das kommt vom Amt, ja. Und also erstmal ist eben das schon ein Betrug an sich, ja, dass man sagt, man entzieht dem Vermieter die Grundlage seiner seines Geschäftsmodells, indem man sagt, man behält die Miete ein. Und zum anderen ist es so, dass ein Großteil der Personen, die dort wohnen, über Minijob-Verträge nach Deutschland gekommen sind, aus Südosteuropa, hauptsächlich Rumänien und Bulgarien. Und in dem Moment, wo man einen Minijob vorweisen kann, und das kann auch wirklich nur 150 Euro im Monat für 10 Stunden Treppenputzen oder so sein, hat die gesamte Familie schon Anspruch auf Sozialleistungen. Und ob dieser Minijob tatsächlich existiert oder ob der nur auf dem Papier existiert und dann die Vergütung in bar erfolgt offiziell, das ist schon nicht mehr nachzuvollziehen sozusagen. Und solche Fälle erleben Beamtinnen und Beamten sehr oft. Also, dass mir Polizisten erzählt haben, sie stehen an Klingelschildern von einer Einzimmerwohnung, wo 14 verschiedene Personen an der Türe stehen, aber man trifft keinen einzigen an, aber man weiß irgendwie, da fließen Sozialleistungen.
Noch und nöcher.
Ja, also gibt es ganz, ganz viele Beispiele.
Sie stellen in Ihrem Buch ja auch die Frage, wie ist es zu dieser Lage gekommen? Wenn Sie jetzt mal versuchen, also es sind ja haben wir über zwei unterschiedliche Phänomene geredet, beziehungsweise Kölner Silvesternacht und dann den Sozialbetrug. Warum ist das so? Also jetzt als so anständiger Bürger habe ich ja das Gefühl, sobald ich einmal zu schnell fahre oder meine Steuer zu spät abgebe, meine Steuererklärung, ist der Staat hinter mir her. Warum dort nicht?
Tatsächlich ist das die Ausgangsfrage meiner Recherche gewesen, weil ich mich gefragt habe, wie konnten wir eigentlich in so eine Situation kommen, dass Straftaten wenig Konsequenzen haben, und habe altgediente Beamte, die das jetzt seit 40 Jahren beobachtet haben oder vielleicht sogar noch länger, die jetzt schon in Rente sind, habe gefragt, wann hat das eigentlich angefangen? Und das ist sehr interessant, weil Kriminalität gab es immer. Es gab immer Gewalt, es gab immer Sozialleistungsmissbrauch. Also nichts ist eigentlich neu. Neu ist vor allen Dingen die Masse und dass die Kontrolle mehr oder weniger verloren geht. Und die Antwort mir gegenüber war, es hat eigentlich angefangen mit der EU-Osterweiterung. Und was aber passiert ist, so haben es mir übereinstimmend die Beamten berichtet, war, dass man in dem Wunsch, diesen europäischen Einheitsgedanken nicht zu zerstören, die EU-Osterweiterung, das soll eine Erfolgsgeschichte sein, dass man Kriminalität nicht so sehr thematisiert hat und vor allen Dingen auch die Tätergruppen nicht richtig benannt hat.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also kriegt dann der Beamte von seinem Vorgesetzten, nein, da redest du mal lieber nicht drüber, red mal lieber hier drüber, oder wie genau, was ist der Effekt dafür?
Ja, also tatsächlich genau so. Am Beispiel der Sinti- und Roma-Gemeinschaften kann ich das verdeutlichen, weil das war tatsächlich dann im Rahmen der EU-Osterweiterung ein Problem, dass aus diesem Bereich viele Diebstähle begangen wurden. Und die Beamten hatten aber Schwierigkeiten, das genau so zu beschreiben. Und dann hat man angefangen, Kunstbegriffe zu wählen. Und das Erschreckendste, was in mir dann begegnet ist in diesem Zusammenhang, ist, dass auch das dann irgendwann nicht mehr gewünscht war, dass man es sagt. Und dann hat man gesagt, okay, das sind, am Ende begehen diese Menschen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Also zum Beispiel der Enkeltrickbetrug oder ja, falsche Polizisten, sowas in die Richtung, das sind oft ältere Menschen, die Opfer. Und dann hat man die Straftaten nach den Opfern benannt und nicht nach den Tätern. Also es sind jetzt Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, die haben zugenommen. Und das ist ja wörtlich
Täter-Opfer-Umkehr.
Das ist, finde ich, sehr alarmierend, weil wenn jetzt ich an meine Großmutter denke und sie erfährt, es gibt einen Anstieg bei Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, dann wird sie wissen, dass sie damit vielleicht gemeint ist, weil sie Opfer dieser Straftat werden könnte. Aber sie wüsste ja gar nicht, vor wem sie sensibilisiert sein soll.
Die Täter werden verschleiert, die Tätergruppe.
Ja, man hat einfach so sich sehr gescheut. Und der Beamte hat dann mir beschrieben, also das ist wirklich, der ist auch inzwischen in Rente, also quasi 80er, 90er Jahre konnte er mir seine Erfahrung schildern und eben auch bis jetzt in jüngerer Vergangenheit. Und da hat er gesagt, also sie haben dann noch so punktuell versucht, zum Beispiel in Pressemitteilungen zu schreiben, dass zwei Täterinnen mit langen schwarzen Haaren und Klauschürzen beim Diebstahl erwischt wurden, so, um so noch so ein bisschen der Bevölkerung mitzugeben, woher die Kriminalität kommt. Aber am Ende ist da so eine Art Sprachpolizei entstanden. Und
bei der Polizei?
Ja, aus falscher politischer Korrektheit. Jetzt ist es dennoch selbstverständlich wichtig, dass man nicht Menschen über einen Kamm schert und nicht sagt, alle aus Südosteuropa sind total kriminell. Das wäre völlig falsch. Gleichzeitig muss man aber Probleme benennen, um auch Lösungen anbieten zu können, weil sonst tappt man ja im Dunkeln. Und diese Entwicklung, die war seit 2004 etwa so langsam am sich entwickeln. Und dann kam natürlich mit 2015 eine Zäsur mit einfach einer wahnsinnigen Masse Menschen. Also auch da ganz neutral betrachtet einfach mal die Menge an Menschen, die plötzlich in Systeme kommen, wo nicht klar ist, wie ist die Herkunft eigentlich, wie sind die Biografien, wissen wir überhaupt, wer da kommt? Und mir haben gerade aus dem Bereich der Bundespolizei die Beamten ganz deutlich gesagt, wir wussten, da kommen ganz viele Menschen, die sind gar keine Syrer, aber wir hatten keine Möglichkeit, auch weil der politische Wille nicht da war, das besser zu handeln in dem Moment. Und
da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass Syrer damals sofort Asyl bekommen haben in Deutschland.
Sie haben sofort eine befristete Aufenthaltszusage bekommen, einfach weil man natürlich sagt, in dem Moment, wo so eine akute Not da ist, muss man handeln. Und da wurde einfach ideologisch geprägt, wurde einfach ganz schnell entschieden, ohne auf die, ich würde sagen, auf die Expertinnen und Experten an der Grenze und in den Sicherheitsbehörden zu hören, weil Angela Merkel wurde von allen Sicherheitschefs, aller Sicherheitsbehörden vor genau diesem Schritt gewarnt und hat es dennoch getan. Und
um, wie es damals hieß, hässliche Bilder an der Grenze zu vermeiden.
Ja, genau, und aber da trifft auch die Medien eine Schuld, muss man ganz klar sagen, weil zum Beispiel ein Bundespolizist aus Bayern hat mir berichtet, dass er Pressevertreter durch die Hallen geführt hat mit den ankommenden Menschen und gesagt hat, bitte filmt jetzt nicht nur das Zelt mit den 5 Familien und 10 Kindern oder so, sondern zeigt bitte, dass hier fast ausschließlich Männer kommen. Aber die Pressevertreter haben sich hauptsächlich auf diese Bilder konzentriert. Und jetzt bin ich auch beim Fernsehen und ich weiß, man sucht das stärkste Bild und muss sehr selbstkritisch sagen, möglicherweise hätte auch ich mich damals entschieden, erstmal Frauen und Kinder einfach aus dem emotionalen Aspekt heraus zu filmen. Aber das, was das im Umkehrschluss bedeutet, ist natürlich, dass man in der Bevölkerung durch diese Bildmacht ein verzerrtes Bild darstellt.
Ein großer Aspekt, den Sie auch beleuchten, ist die Clan-Kriminalität, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten total stark zugenommen hat. Mit welchen Mitteln sabotieren Clans das deutsche Rechtssystem? Und warum sind sie so erfolgreich dabei?
Also erstmal muss man sich verallgegenwärtigen, dass Hunderttausende Menschen in Deutschland Teil von Clans sind. Einfach in diesen Familienverbünden.
Also eine Großstadt quasi, eine sehr große Großstadt.
Ja, allein in Berlin zählt man mehr als 10.000 Personen, die in solchen Clans sind. Das, was so bemerkenswert ist, ist, dass man eigentlich in den 80er Jahren den Punkt versäumt hat, wo man sagt, man schiebt hier einen Riegel vor, weil ab dieser Zeit.
In den 80er Jahren schon.
Ja, in den 80er Jahren sind die sogenannten Malami-Kurden aus der Region Libanon, Türkei, sind hierher gekommen als offiziell staatenlos und haben sich auch, so wie Palästinenser auch, staatenlos, ja, waren dann erstmal hier und man konnte nicht so richtig sagen, wie man sie jetzt wieder los wird. Und da ist eine rechtliche Lücke entstanden und man hat ihnen verboten zu arbeiten. Es gab keine Integrationsperspektive und dann hat man irgendwann festgestellt, dass überproportional viele dieser Männer in den Familien schlussendlich in die Kriminalität abgedriftet sind. Und wenn wir jetzt heute diese großen libanesischen Clans benennen, dann handelt es sich eigentlich um Clans, die in dieser Zeit in Deutschland Fuß gefasst haben.
Aber inzwischen gilt ja kein Arbeitsverbot mehr für Asylmigranten und Flüchtlinge. Also wenn dann noch höchstens 3 Monate, dann darf man ja arbeiten. Es gibt Integrationskurse noch und nöcher, Deutschkurse. Hat das überhaupt was ausgemacht? Also die Asylpolitik, der Umgang mit Zugewanderten hat sich ja stark geändert.
Also wenn jemand sagt, Sie haben jetzt schon das x-te Mal ein Jobangebot abgelehnt, jetzt kürzen wir mal, dann kann es sein, dass am nächsten Tag die Autoreifen zerstochen sind oder Drohungen ausgesprochen werden. Und diese Mitarbeiter, das erzählen die Polizisten mir, die werden am Ende von der Polizei geschützt, weil jemand, der Sanktionen in einem bestimmten Milieu durchsetzen möchte, der hat dann am Ende einen Clan an der
Also
Backe.
Jobcenter-Mitarbeiter, die Sanktionen, die politisch beschlossen wurden, durchsetzen wollen, machen sich eigentlich selber, also riskieren eigentlich ihre eigene Sicherheit.
Das ist tatsächlich, wurde mir mehrfach berichtet, ja. Mhm. Das ist auch etwas, das ist mir wichtig, weil das Buch heißt, wir verlieren dieses Land. Und ich habe mit Polizistinnen und Polizisten gesprochen. Aber die Themen, die über die diese Beamten sprechen, bewegen ganz, ganz viele Menschen an anderer Front. Also zum Beispiel in Kindergärten und Schulen, aber auch eben Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ordnungsamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ärztinnen und Ärzte in der Notaufnahme, Feuerwehrleute. Also das ist ja ein Thema, das betrifft viel mehr Menschen, als ja von außen so direkt ersichtlich ist.
Ja, es gibt ja dafür keine Einheitslösung. Also es gibt jetzt nicht das eine Gesetz, das das alles rückgängig macht. Aber was wünschen sich die Beamten, mit denen Sie sprechen?
Also das ist eigentlich so banal, dass es für mich fast absurd ist, dass man das benennen muss, nämlich dass geltendes Recht auch angewendet wird, weil Deutschland hat sehr, sehr gute Gesetze. Sie werden nur vom Strafmaß her, was dann möglich ist, einfach nicht voll ausgeschöpft.
Ja, das aber da sind wir dann bei der Justiz jetzt, oder?
Genau, aber das ist ja schon mal, das fängt ja schon mal da an, oder dass jemand, dessen Aufenthalt beschränkt in Deutschland ist, dass der nicht noch 8-mal dagegen klagen kann und dann vergehen 15 Jahre und in diesen 15 Jahren bekommt er Kinder, heiratet hier, also quasi dieser Prozess, der torpediert sich ja an verschiedenen Stellen ständig selber, so dass man zwar ein Gesetz hat und theoretisch eine Lösung für ein Problem, allerdings verschiebt man durch andere Gesetze das Ganze bis
genau,
zur Unkenntlichkeit.
Genau, also dass ein abgelehnter Asylbewerber mehrmals klagen kann, ist ja geltendes Recht, der macht ja nichts falsch sozusagen.
Er macht nichts falsch und das ist auch wichtig zu betonen. Es geht hier nicht darum, dass Menschen ganz viel falsch machen, sondern es geht darum, dass einfach das System ausgenutzt wird. Sagen wir es mal überspitzt formuliert, jemand, der 10-mal einen Diebstahl begeht und einfach nie konsequent sanktioniert wird oder ins Gefängnis muss, warum sollte der damit aufhören? Er kann ja weitermachen. Oder jemand, der Sozialleistungsmissbrauch begeht und es gibt keine Sanktionen, macht er halt weiter.
Hi. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Am 13. Juli kommen wir mit Machtspiel live nach Essen. Mein Gast dann? Serap Güler, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Mit ihr spreche ich über politische Wege zwischen Rhein und Spree, die wichtigsten aktuellen Themen und die Rolle Deutschlands in einer sich rasant verändernden Welt. Wir haben 3x2 Karten für euch reserviert. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt eine Mail an machtspiel@nzz.ch. Ich freue mich, euch zu sehen und jetzt geht's weiter. Jetzt lesen wir als Journalistin natürlich extrem viele Nachrichten, weil es zum Beruf gehört. Aber also in Berlin haben wir jetzt gefühlt täglich Schießereien am helllichten Tage, beispielsweise in Kreuzberg. Wir haben die Schwimmbad-Massenschlägereien inzwischen seit 3-4 Jahren immer wieder. Ich war selbst schon im Freibad, habe mir das angeguckt. Draußen stand eine Hundertschaft an Beamten. Es gibt die Messerstechereien. Auch das liest man täglich. Es gab so der Messerticker für Deutschland ganz.
Ja, Messerinzidenz.
Messerinzidenz, danke. Haben wir uns daran gewöhnt? Und wenn ja, warum?
Ja, wir haben uns daran gewöhnt. Aber ich würde jetzt gerne bei dem Bild mit dem Freibad kurz bleiben, weil jetzt sagen Sie gerade, da war eine Hundertschaft Polizei davor. Und jetzt gehen Sie in
Neukölln.
Genau, und jetzt gehen Sie in die Köpfe dieser Beamten mal rein und fragen Sie, was halten Sie davon, dass Sie jetzt hier stehen müssen, um ein Freibad zu bewachen?
Was früher sicher keine Polizisten brauchte.
Ja, das bedeutet ja Verschiedenes.
Damit Leute schwimmen gehen können.
Genau, nämlich das bedeutet nämlich, wir haben uns jetzt sozusagen also wir versuchen jetzt irgendwie das Problem zu verwalten, aber nicht zu lösen. Das ist nämlich wichtig, man verwaltet die Probleme, man schaut irgendwie, dass das nicht total eskaliert, aber die Lösung wäre ja eine andere. Nämlich, dass man halt sich überlegt, dass bestimmte Leute vielleicht nicht ins Freibad rein können oder dass jemand, der dort jetzt das 20. Mal aufgefallen ist, Hausverbot bekommt. Also ich habe das Gefühl, weil ich habe darüber mit meiner Verlagsleiterin gesprochen und sie hat gesagt, das Thema ist einfach medial unterrepräsentiert. Die Menschen haben was auf der Seele und finden nicht so richtig Gehör. Und ich glaube, die Politik übersieht gerade, wie vielen Menschen es in Deutschland wirklich auf der Seele brennt. Und das sind nicht alles Menschen, die politisch verloren gegangen sind, sondern das sind zum Beispiel möglicherweise jemand, der im Schwimmbad versucht, eine Lösung zu finden mit einem Problem, was es so vor 15 Jahren nicht gegeben hat. Hm. Und das muss man ja benennen können.
Ja.
Das Interessante ist, dass in den Gesprächen mit den Polizisten war am Anfang immer sehr viel Misstrauen mir gegenüber als Medienvertreterin da, weil sie erstmal Angst hatten, überhaupt zu erzählen, was in ihrem Alltag los ist, weil sie Angst hatten, abgestempelt zu werden. Und diese Angst trifft ja inzwischen jetzt nicht nur Beamtinnen und Beamten, die ihren Einsatzalltag beschreiben, sondern möglicherweise am Ende sogar einen Bademeister oder einen Schwimmbadbetreiber, der einfach ein Problem hat, wo er versucht, eine Lösung zu finden.
Wir haben jetzt über viele Fälle gesprochen, wo Polizisten eigentlich sehen, wie der Rechtsstaat vor ihren Augen bei ihrer eigenen Arbeit missachtet wird. Was würden Sie sagen, ist so das Hauptgefühl der Polizistinnen und Polizisten, die mit Ihnen gesprochen haben?
Also mir ist ein unendliches Maß an Frustration entgegengekommen, auch von sehr jungen Leuten. Und die auch sagen, ich mache jetzt den Polizeidienst, aber ich nehme mir die Freiheit zu sagen, ich mache den noch 5 Jahre und danach gehe ich aus der Polizei raus, weil ich das nicht mehr ertrage. Ja, weil ich das Gefühl habe, ich mache jeden Tag mein Bestes, aber ich arbeite gegen Windmühlen.
Gibt es irgendwas, was diese Polizisten sozusagen bei der Stange hält? Also wenn man halt solche Erfahrungen jeden Tag wieder macht, also es ist ja einmal, das, was ich mache, bringt teilweise nichts. Und dann werde ich von außen dann teilweise, werden mir noch Diskriminierungen und Stigmatisierungen vorgeworfen. Wofür brennen diese Leute?
So wie ich das verstanden oder erlebt habe aus den Erzählungen, ist ein großer Zusammenhalt innerhalb der Polizeifamilie oder der Blaulichtfamilie. Und viele Beamten sagen auch, sie fühlen sich einfach der Gesellschaft verpflichtet. Sie sehen ihren Wert in ihrem Schaffen darin, dass sie der Gesellschaft dienen, aber sie haben nicht das Gefühl, dass sie der Politik oder der Behörde dienen. Also da ist so eine innere Abkopplung da und das halte ich für sehr gefährlich auf lange Sicht, weil es wird schwierig werden, sehr guten Nachwuchs zu halten, weil die Probleme werden ja immer mehr. Gerade wenn man sieht, welche Mittel die Polizei hat und welche Mittel die Gegenseite hat. Also während die organisierte Kriminalität mit Krypto-Handys und so weiter arbeitet, ist die Polizei an Datenschutz gebunden. So. Man bräuchte auch Richterinnen und Richter, die mal ein Praktikum bei der Polizei machen, weil wenn es darum geht, Strafmaß zu verhängen, ist das teilweise so lasch, das kann man keinem erklären. Also
gibt es da einen Fall, der Ihnen einfällt?
Naja, jetzt zum Beispiel der totgeprügelte Zugbegleiter.
Es gab den Fall, dass bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Regionalzug ein Mann Anfang Februar auf den Zugbegleiter Serkan Salar eingeschlagen hat. Mhm. Der brach zusammen nach dieser Attacke und starb 2 Tage später an einer Hirnblutung. Die Staatsanwaltschaft hat den mutmaßlichen Täter, er stammt aus Griechenland, wegen Mordes angeklagt. Das Gericht hat die Anklage aber nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge zugelassen.
Ja, das finde ich sehr, sehr schwer vermittelbar. Also man kann vielleicht noch mitgehen und sagen, Mord war es nicht, weil Mord würde bedeuten, die Person ist vorsätzlich in den Zug eingestiegen mit dem Vorsatz, ich möchte einen Mord begehen heute oder ich möchte diesen Mann umbringen. Allerdings frage ich mich, warum nicht zumindest Totschlag gegolten hat, weil man muss sich ja mal überlegen, ich bin Schwarzfahrer, werde kontrolliert und als Reaktion auf die Kontrolle prügel ich jemanden so sehr, dass er am Ende an Gehirnblutung oder auf jeden Fall einem schweren Schaden am Gehirn stirbt. Und wenn solche Urteile, wenn das öffentlich wird, dann ist nicht nur die Familie des Opfers entsetzt, sondern breite Teile der Bevölkerung, die sich fragen, wenn ein mutmaßlicher Täter am Ende ein Strafmaß zu erwarten hat, was gar nicht so hoch ist, wie es hätte sein können. Was bedeutet das?
Der Mord wird schwerer geahndet.
Genau, und Totschlag auch als Körperverletzung mit Todesfolge. Aber was bedeutet das dann auch für meine eigene persönliche Sicherheit, wenn ich eben zukünftig möglicherweise mir mit solchen Menschen den Zug teilen muss? Ja, wo einfach das Strafmaß nicht voll ausgereizt wird. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der ein bisschen unbeachtet bleibt, dass viele ganz normale Bürger inzwischen das Gefühl haben, dass Gesetze einfach nicht mehr so durchgesetzt werden, wie sie könnten.
Kann es sein, dass das System so gemacht ist, dass es auch gegen die Beamten arbeitet?
Ja, also das wurde tatsächlich mir öfters beschrieben, wobei man zuallererst sagen muss, natürlich ist es wichtig, dass auch Beamten einer Kontrolle unterliegen, ja, dass die Polizisten nicht tun und lassen können, was sie möchten. Aber mir wurde ein Fall von mehreren Beamten beschrieben, den ich so erschreckend finde, weil er wohl öfters vorkommt. Und zwar ganz konkret ist es so, wenn tatverdächtige Frauen, die beim zum Beispiel Diebstahl erwischt werden, alleine mit dem Beamten dann im Vernehmungsraum sind, ja, greifen sie sich in den Schritt und versuchen quasi Körperflüssigkeit an ihre Hände zu bekommen, um sie dann am Beamten abzureiben, um ihre DNA auf seine Uniform zu bekommen und dann ihm zu unterstellen, dass er sie gerade sexuell, ja, belästigt hat. Das wurde tatsächlich mir
das von haben ihm Beamte erzählt.
Mehrere aus verschiedenen Bundesländern. Und das war für mich unvorstellbar, aber die Logik dahinter ist, dass in dem Moment, wo man selber nicht mehr Tatverdächtiger, sondern eher Opfer ist, kann möglicherweise dann das Strafverfahren, das auch irgendwie, kann möglicherweise positiv für das Strafverfahren sein. Dass dann erstmal der Beamte eine Ermittlung hat, dass er möglicherweise erstmal suspendiert wird, bis das Ganze geklärt wird und dass dann das strafmildernd auch für die tatverdächtige Frau gewertet werden.
Wahnsinn, also da hat eine Tätergruppe, vielleicht auch Hintermänner, eine Lücke im System gefunden und man versucht eigentlich, das umzukehren, also die Ermittlungen und gegen den Beamten zu wenden.
Genau, und das ist jetzt schon sehr drastisch mit abgeschmierten Körperflüssigkeiten, aber im Kleinen ist das ja auch, wenn in einer eigentlich ganz banalen Verkehrskontrolle zum Beispiel dann sofort der Rassismusvorwurf laut wird und man dann erstmal klären muss vor Ort, das und das sind die Gegebenheiten, möglicherweise mischen sich dann noch Zuschauer ein und sagen, was ist hier eigentlich los? Und in dem Moment kann man sich gar nicht um das eigentliche Problem und den Vorfall kümmern, sondern muss erstmal so einen Nebenkriegsschauplatz bedienen. Und auch das ist etwas, das wurde mir sehr oft beschrieben, dass man einfach eigentlich ständig versucht, sich gegen alle Richtungen abzusichern.
Mhm. Gibt sicherlich auch Betroffene, die tatsächlich rassistisch behandelt worden sind bei den Kontrollen. Aber also es ist ja sehr systemimmanent, dass es halt beide Seiten
gibt. Genau, und das macht das ja auch so schwierig, weil selbstverständlich muss man bei rassistischen Tendenzen innerhalb der Polizei die Augen sehr weit offen haben und darf sowas unter keinen Umständen tolerieren. Und es ist ja auch bekannt, dass es diese Tendenzen in Teilen gibt. Allerdings kann man daraus ja nicht den Umkehrschluss machen, dass jeder Beamter, der eine Person kontrolliert, die einen Migrationshintergrund hat, das aus rassistisch motivierten Gründen macht.
Ich finde ja immer krass, die Bilder, gerade also seit dem 7. Oktober haben wir die sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen, auch in Berlin, in anderen Großstädten und was die Beamten da aushalten müssen. Also sie werden ja angeschrien, angepöbelt, tätlich angegangen und die sind eigentlich nur dazu da, die Demonstration abzusichern.
Genau, und da haben mir gerade auch aus Berlin heraus Beamte erzählt, dass es dazu so gezielten Attacken kommt, zum Beispiel, dass aus der Menge heraus der Beamte angespuckt wird. Und er selber kriegt vielleicht noch mit, wer war es, versucht diese Person dann rauszuziehen und aber auf einem Social-Media-Video wirkt es dann als spontan und ohne Grund oder so.
Man hat dann so ein verkürztes Video davon
ohne Kontext,
und damit wird Stimmung gemacht.
Und möglicherweise bekommt dann der Beamte erstmal ein Verfahren, um zu prüfen, was ist da eigentlich passiert. Und was viele halt nicht wissen, ist, dass sobald so eine interne Ermittlung läuft, sind erstmal alle Karrieremöglichkeiten auf Eis gelegt. Also da gibt es dann keine Beförderung, keine Schulung. Im schlimmsten Fall muss man seine Dienstwaffe abgeben, je nachdem, wie krass die Vorwürfe sind. Und was das bedeutet, ist es echt enorm.
Was ja auch angestiegen ist, sind die Fälle der Sexualdelikte. Also einmal bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen, also Menschen ohne deutschen Pass, Ausländer, als auch bei den Zuwanderern, also Menschen, die über die Asylroute nach Deutschland gekommen sind, Asylbewerber, sieht man in der polizeilichen Kriminalstatistik, dass sie gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung häufiger tatverdächtig werden und halt sexuell übergriffig werden.
Ja.
Haben Sie darüber mit Beamten gesprochen?
Natürlich, weil das ist ja ein Deliktsfeld, was wirklich sehr präsent ist. Wir haben im Moment circa 2 Gruppenvergewaltigen pro Tag in Deutschland. Das ist eine Zahl, die ist unvorstellbar. Für mich als Frau zu wissen, dass jeden Tag circa 2 Frauen, vielleicht auch manchmal Männer, aber in Gruppenvergewaltigungen vergewaltigt werden, ist schrecklich. Und wenn man sich dann anguckt, wer ist tatverdächtig, dann ist es leider häufig so, dass das Menschen aus den Hauptherkunftsländern der Asylmigration sind.
Das sind Syrien, Irak, Afghanistan.
Also vor allen Dingen muslimisch geprägt, das ist so ein gemeinsamer Nenner. Und ich selbst war ja sowohl in Syrien als auch in Afghanistan. In Afghanistan habe ich auch länger gelebt. Und da trifft man natürlich auf ein Frauenbild, wo eine westliche, nicht-muslimische Frau wirklich gar nichts wert ist. Das, glaube ich, kann man sich hierzulande nicht so in aller Deutlichkeit vorstellen, wie wertlos eine ungläubige Frau ist. Und
wie haben Sie das gemerkt? Oder also fällt Ihnen eine Szene ein, wo Sie das total am eigenen Leib gespürt haben?
Es ist eine völlige Verachtung. Also mich hat auch kein Mensch angeguckt teilweise. Dann wird direkt mit dem Mann gesprochen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber eine Frau, die quasi nicht unter einer Burka steckt, wird als Prostituierte wahrgenommen. Also eine Frau, die überhaupt draußen unterwegs ist, das ist gleichbedeutend mit einer Nutte. Oder in Afghanistan haben mir deutsche Geschäftsleute erzählt, dass sie keine weiblichen Mitarbeiter mehr finden, weil die Mitarbeiterinnen müssen immer mittags um 16 Uhr schon die Heimreise antreten, weil das sonst von ihrer männlichen Verwandtschaft heißt, wenn du dann noch unterwegs bist, bist du eine Nutte. Und das ist dort Alltag, das ist Lebensrealität. Und wenn man jetzt hierher kommt und dann...
Die Männer kommen ja dann hierher, genau, in großer Zahl.
Und dann hat man dieses Kontrastprogramm von Freizügigkeit und Offenheit. Und möglicherweise sind ja auch oft hübsche Männer, ja, treffen sie eine Frau und dann ist man nett miteinander und so. Und dann, glaube ich, ist da der Weg zwischen, das ist eine Flirterei und ich habe das Recht, jetzt mehr zu machen, ist oder kann sehr kurz sein.
Zum Nachteil für die Frau.
Zum Nachteil für die Frau.
Und was sagen die Beamten, die mit solchen Fällen zu tun haben? Was sagen sie ihnen dazu? Also ist diese Art der Migration, es wird ja natürlich nicht jeder straffällig, aber es ist ja schon eine komplett andere Kultur, wie Sie gerade beschrieben haben. Ist das überhaupt kompatibel in dieser Anzahl an Zuwanderung, die wir haben?
Ich glaube, das alles entscheidende Wort ist die Anzahl, weil ich bin davon überzeugt, dass man wirklich jeden Menschen integrieren kann, wenn von dessen Seite die Bereitschaft dafür da ist und wenn von der aufnehmenden Gesellschaft genug Kapazitäten da sind, um auch komplexe Herausforderungen zu bewältigen. Und da sind wir seit 2015 wirklich an eine absolute Grenze gekommen und dann in den Folgejahren kamen ja immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Menschen dazu mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Also dann die Ukraine kam ja nochmal mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund dazu. Und das ist aus meiner Sicht von der Kapazität her nicht mehr zu schaffen.
Einer Ihrer Informanten sagte im Gespräch mit Ihnen, wir haben vielleicht noch 10 Jahre, bevor die Lage komplett außer Kontrolle gerät. Ist das eine realistische Einschätzung?
Ich fürchte, das ist durchaus realistisch, wenn jetzt nicht etwas passiert. Und auch da würde ich sagen, wir können ja mal nach Großbritannien gucken.
Da gab es gerade in Nordirland fast
Bürgerkriegsähnliche Zustände.
Sie waren in Afghanistan, Sie können das, ja, also dürfen das sagen.
Es ist einfach so, ich befürchte einfach, dass die Frustration jetzt zum Beispiel von dem, was die Polizeibeamten schildern, dass wir da an verschiedenen gesellschaftlichen Stellschrauben einfach langsam an ein Limit kommen von dem, was noch ertragbar ist. Und das spiegelt sich ja dann auch zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, an anderer Stelle in der Gesellschaft, bei Sozialarbeitern, die mit diesem Problem auch zu tun haben, wieder. Ja, Gerichtsverfahren ziehen sich irrsinnig in die Länge, weil aktuell so viele gegen ihren abgelehnten Asylbescheid klagen. Ja, es hat überall eine Überlastung stattgefunden und wir sehen eine politische Radikalisierung und im schlimmsten Fall endet es dann einfach irgendwann, dass sich Menschen noch mehr radikalisieren und möglicherweise dann auch irgendwann Gewalt anwenden. Und das wäre ja wirklich das schlimmste Outcome.
Gibt es auch etwas, was wir als Gesellschaft, als Bürger tun können, um diese Entwicklung zu stoppen? Oder ist man da total machtlos?
Also zum einen finde ich erstmal, dass wir als Gesellschaft es zulassen, Debatten so zu führen, dass Probleme benannt werden können, dass man nicht einen Meinungskorridor bildet, wo nur noch aus falsch verstandener Rücksicht gegenüber anderen Kulturen bestimmte Dinge ausgelassen werden, weil ich glaube, das macht die Sache erst richtig schlimm. Ja, gestern hat in Köln ein Syrer Menschen versucht, vor den Zug zu stoßen. Ja, also wir haben auch rund um Bahnhöfe das Problem, dass jetzt in der Vergangenheit mehrfach es zu Szenen am Gleis gekommen ist. Und das kann sehr schnell passieren. Und da fühlt sich ja jeder auch irgendwie jetzt unsicher. Und ich glaube, die Hauptherausforderung für unser Land ist, dass wir miteinander es schaffen, die Dinge zu benennen, auch wenn es für die andere Seite möglicherweise schwer auszuhalten ist und dass man damit trotzdem miteinander versucht, eine Lösung zu finden.
Sie sprechen von einer Stunde der Entscheidung. Was müsste in den nächsten 5 Jahren geschehen, damit Sie sagen würden, Deutschland hat die Trendwende geschafft und wir verlieren dieses Land eben doch nicht?
Also zum einen, das, was ich schon gesagt habe, geltendes Recht muss auch durchgesetzt werden. Und das bedeutet mal ganz, ganz am Anfang, zuallererst jemand, der nicht das Recht hat, sich in Deutschland aufzuhalten, dessen Aufenthalt muss auch beendet werden. Und zwar nicht in 10 Jahren, sondern zeitnah, auch für diesen Menschen willen, ja, weil es ist nicht schön, so lange in der Schwebe zu sein. Das ist für keine Biografie schön. Und wenn man dann einmal auf die Kriminalstatistiken schaut und man weiß, nicht-deutsche Tatverdächtige machen bei Gewaltdelikten circa 40% aus und möglicherweise hat ein nicht kleiner Prozentsatz davon auch gar keine Bleibeperspektive, dann wäre ja zumindest in der Theorie dieses Problem schon mal angegangen worden, ja, dass man sagt, da sieht man eine positive Trendwende. Und ich glaube, in dem Moment, wo Täter oder Tatverdächtige merken, es gibt Konsequenzen, die spürbar sind, verändert sich auch automatisch die Einstellung, inwieweit man sich das jetzt hier erlauben möchte oder nicht. Und auch natürlich rund um den Sozialleistungsmissbrauch, dass das massiv angegangen wird, um Deutschland als attraktives Land, was man ausnutzen kann, einfach ja die Attraktivität zu nehmen.
Sagt Lief von Bötticher, ich danke Ihnen für dieses eindrucksvolle Gespräch.
Vielen Dank.
Und ich habe im Vorgespräch erfahren, dass die erste Auflage Ihres Buches jetzt schon einmal ausverkauft ist. Es wird jetzt aber neu gedruckt und es ist auf dem Weg. Also alle, die das sehr interessiert hat, können sich freuen, dass Nachschub schon unterwegs. Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an machtspiel@nzz.ch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin, tschüss, tschüss.